Herzlich willkommen, liebe Eva Balzer, hier bei mir zu einer weiteren Episode im Vision trifft Business Podcast. Heute aus der Rubrik der Zukunftsarchitekten. Hier spreche ich mit Menschen, die größer denken als ihr eigenes Business, mit Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionären, gemeinnützigen Organisationen und alle, die eben Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft übernehmen wollen. Und künstliche Intelligenz verändert ja gerade nicht nur, wie wir arbeiten, sondern auch, wie wir Führung, Verantwortung und Zusammenarbeit denken. Und diese Verschiebung öffnet meines Erachtens Räume, die vorher auch nicht da waren, und stellt aber gleichzeitig die Frage, welche Werkzeuge brauchen wir denn, um solche Räume auch wirklich sinnvoll zu gestalten? Und liebe Eva, ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Du arbeitest ja seit sehr vielen Jahren, seit über 15 Jahren, mit einem Ansatz, der eben genau dort ansetzt, vielleicht genau dort ansetzt, wo eben die klassischen Managementmethoden aufhören. Du bist Unternehmerin, Podcasterin und seit 15 Jahren tief verankert in die Prinzipien des Karmic Managements, was das ist, darauf werden wir nachher noch eingehen. Und du hast diesen Ansatz ja nicht nur studiert, sondern wirklich auch gelebt. Über viele Jahre hast du Events mit Geshe Michael Roach, dem Bestseller-Autor und Begründer des Karmic Managements, gemacht, und zwar im deutschsprachigen Raum, das alles organisiert. Und du gibst heute ja selber dein Wissen weiter in Kursen, Beratungen, in deinem eigenen Podcast. Und was ich aus unserem Vorgespräch herausgehört habe, ist auch so diese Überzeugung, dass das Thema Karma für dich nicht nur so dieses spirituelle Konzept ist, sondern ein ganz logisch fundiertes Werkzeug zur Zukunftsgestaltung. Und die Frage, wo wir mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in dieser Episode mal auf den Grund gehen wollen, ist, wie können denn Unternehmer oder auch Führungskräfte mit Karmic Management nicht nur ihr eigenes Unternehmen oder ihre eigene Organisation bereichern, sondern auch die Arbeitswelt und die Wirtschaft von morgen gestalten? Also da möchte ich mit dir heute mal so ein bisschen eintauchen. Herzlich willkommen, dass du da bist. Möchtest du denn noch was ergänzen, bevor wir mit den Fragen starten?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir. Ich freue mich sehr, mit dir gemeinsam über dieses Thema nachzudenken, denn es ist wichtig, dass wir als Gestalter neue Wege gehen und neue Wege, die funktionieren. Und da gibt's im Moment viele spannende Ansätze und Karmic Management ist einer, und ich freue mich sehr, da meinen Input zu geben, sodass jeder sich da auch was rausholen kann, was er davon braucht. Denn es ist ein religionsfreies Konzept. Es ist tatsächlich Karma, denkt man immer, herrje, was soll Karma jetzt hier? Es klingt so esoterisch und spirituell, aber die Gesetze von Karma sind, wie du selber so schön gesagt hast, sehr logisch. Einfach nur ein Ursache-Wirkungsgesetz, wie das Gesetz der Schwerkraft. Und wenn das stimmt, dann können wir das nutzen. Karma wird immer nur betrachtet am hinteren Ende. So, oh, das ist das Schicksal und jetzt erwischt es mich. Wir fangen beim Karmic Management vorne an, da, wo man in den Wald hineinruft. Weil wenn alles, was ich tue, eine Konsequenz hat, dann ist es für mich das ultimative Gestaltungstool, um die Welt zu verändern. Denn wenn ich weiß, dass, wenn ich X tue, passiert Y, ey, dann mache ich X. Und dann passiert das, was ich in den Wald hineinrufe, und zwar mit einer unfassbaren Verlässlichkeit, die ich früher und normalerweise im Unternehmeralltag einfach nicht habe. Und deswegen halte ich es tatsächlich für ein fantastisches Unternehmertool, und da können wir ja mal drüber sprechen, was das genau ist, und dann schauen wir mal, ob jemand damit was anfangen kann.
Genau, ich glaube, das ist ein guter Plan, Eva, weil es gibt sicherlich die eine, den anderen, wo dieses Karmic Management vielleicht jetzt gerade noch nicht in Begriff ist. Es ist vielleicht noch nicht bei jedem angekommen, dieser Ansatz. Und deswegen, bevor wir da jetzt in die Tiefe einsteigen und auch mehr über deinen Weg erfahren, magst du uns mal auf diese Reise mitnehmen? Was ist Karmic Management? Und was beinhaltet es, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber dass wir mal in groben Zügen verstehen, worum es bei diesem Ansatz geht?
Ja, unbedingt. Das sollten wir tun. Also Geshe Michael Roach, der ja selber mit diesen Prinzipien das erfolgreichste Produktionsunternehmen in der Geschichte New Yorks aufgebaut hat, der hat dafür einen sehr einfachen Beweis. Der hat ja auch gesagt, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ich gehe mal nach New York und schau, ob das umsetzbar ist. Und siehe da, es war super umsetzbar. Das Unternehmen ist, glaube ich, Jedes Jahr hat sich das verdoppelt. Die sind unfassbar gewachsen und sind, glaube 2004 von Warren Buffett gekauft worden. Und da hat er eben auch dieses Buch geschrieben, was mir 2010 über den Weg gelaufen ist, der Diamantschneider. Da erzählt er die Geschichte von diesem Erfolg und was er getan hat. Aber es gibt einen sehr einfachen Beweis, den er nutzt, um nachvollziehbar zu machen, worum es geht. Und den machen wir am besten mal zusammen. Ja? Also ich halte hier so ein Ding in der Hand und würde dich einfach mal fragen, du siehst mich ja, was ist das?
Ja, also für mich ist das ein Stift.
Genau.
Ein roter Stift, um genau zu sein.
In dem Fall ein sehr schöner roter Stift, genau. So sieht man es besser. Okay, sehe ich auch so. Ne? Wir sehen beide einen roten Stift. Wenn aber jetzt ein kleiner Hund in die Tür kommt und ich dem das zeige und sage, ja, Pfiffi, wie sieht's denn aus? Was machst du denn damit? Dann ist ja wahrscheinlich, dass er was anderes sieht. Was denkst du, würde er sehen?
Ein Spielzeug oder irgendwas zum drauf rumkauen, vielleicht sogar ein Knochen, wobei in der Farbe vielleicht ein wenig.
Genau, soll ich vielleicht einen anderen nehmen. Genau, also wahrscheinlich sieht das als Kauspielzeug und er kaut vergnüglich drauf rum. Erstmal soweit eine ganz nette Erzählung. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage, wer von den beiden hat recht, der Hund oder der Mensch? Ist dieses Ding jetzt wirklich ein Kauspielzeug oder ein Stift?
Also ich glaube, es haben beide recht. Aus ihrer Perspektive haben letztendlich beide recht.
Genau, also das kann man leicht nachvollziehen, weil für den Hund ist das ein tolles Kauspielzeug und für mich ist das ein tatsächlich sehr schöner Stift. Jetzt kommt der nächste Schritt in dieser Beweisführung und so würde ich das auch sehen. Es ist nicht nur eine Parabel oder so, es ist tatsächlich eine Beweisführung. Wenn ich dieses Ding jetzt hier hinlege bei mir auf den Schreibtisch und den Raum verlasse und den Hund mitnehme und in diesem Raum ist jetzt niemand mehr. Ich stehe vor der Tür mit dem Hund. Der Raum ist leer. Was ist dieses Ding in diesem Moment?
Wahrscheinlich alles. Also alles und nichts, oder?
Also genau. Du hast auch die typische Bewegung gemacht. Schultern gezuckt. Ja, also, war es nicht, genau. Also in dem Moment hat es nur das Potenzial, etwas zu sein.
Mhm.
Aber wenn ich die Tür aufmache und wieder hereinkomme und mein Blick fällt auf dieses Ding, dann wird es zum Stift. Und wenn der Hund reinkommt, dann wird es wieder zum Kauspielzeug für ihn. Jetzt können wir Folgendes ableiten. Woher kommt Stift? Das ist natürlich jetzt ein Stellvertreterplatz. Wir wollen natürlich eigentlich wissen, woher kommt Erfolg? Ja, woher kommt eine gute Strategie und so weiter. Ne? Das ist eigentlich, aber in dem Fall fragen wir jetzt, woher kommt Stift? Kommt Stift, sagen wir mal, vom Stift aus zu mir hin oder kommt Stift von mir zum Stift? Also so machen Sie eine typische Handbewegung, wie ist das früher? Woher, in welche Richtung, wie entsteht denn Stift?
Ja, letztendlich durch die Augen desjenigen, der drauf schaut.
Genau, also es muss von mir kommen.
Von mir, genau.
Ja. Und nicht von dem Stift, weil wenn da draußen ein selbstexistenter Stift wäre, der rufen würde, ich bin ein Stift. Ja, und es wäre seine Natur, ein Stift zu sein und immer ein Stift gewesen zu sein, dann müsste der Hund gezwungenermaßen sagen, oh prima, ich schreibe ein Gedicht an meine Hundefreundin und das tun. Tut er aber nicht. Das heißt, wir können ableiten, logisch, deduktiv ableiten, der Stift kommt von mir.
Mhm.
So, jetzt gibt's natürlich ein paar auch durchaus spirituelle Ansätze, die sagen, ja, alles kommt von dir, du musst nur deine positive Energie in die Welt schicken und manifestieren und dann manifestieren die Leute und ich will gar nichts dagegen sagen, ja, ich habe überhaupt nichts gegen alle möglichen Methoden. Der Punkt ist nur, jeder, der das mal versucht hat, weiß, dass das nicht immer funktioniert. Weil wenn es immer, das ist ja praktisch, ich wünsche was und schicke eben meine Energie zu dem Stift. Und wenn ich das zu dem Stift schicke und sage, werde zu einem Diamant, dann kann ich das sehr, sehr lange tun, ohne dass sich da irgendwas an meiner Wahrnehmung verändert. Und das ist das Problem.
Ja.
Wenn wir uns zwar Sachen wünschen könnten, wäre niemand krank, alle hätten die perfekten Beziehungen und das perfekte Business. Aber
stimmt,
das ist nicht so. Das heißt, es kommt zwar von mir, aber ich kann es mir nicht wünschen. Und das ist wichtig zu verstehen. Und dann kommt natürlich, wenn du jetzt mitdenkst, kommt natürlich als nächstes die Frage, ja, wie kommt denn das von mir? Ja, wie funktioniert denn das dann, bitteschön? Und die Erklärung, die alten Schriften dahergeben, ist, dass wir sowas wie eine Videokamera haben in unserem Geist. So ein normaler Film hat ja, keine Ahnung, 24 bis 30 Bilder pro Sekunde. Unsere Videokamera hat 65 pro Sekunde. Und 65 pro Sekunde nimmt die Videokamera alles auf, was ich tue, was ich sage und was ich denke.
Mhm.
Auf den drei Ebenen wird aufgezeichnet sozusagen. Und zwar 65, 65, 65. Diese Bilder hinterlassen so einen Eindruck auf den Geist. Man sagt manchmal wie so weicher Zement und nach 2 Stunden ist das ein harter Zement. Und dann ist es das, was man einen geistigen oder karmischen Samen nennt. Mhm. Und die Kerle sitzen dann in meinem Geist. Ja, nicht an irgendeinem Ort, sondern als Potenzial, so wie wenn die Tür zu ist.
Ja, ja.
Und die verdoppeln sich, also die wachsen, wie wir haben da immer mit der Gartenanalogie zu tun im Karmic Management. Ja, also wenn ich einen Samen einpflanze, dann wird aus einem winzigen Samen plötzlich eine wahnsinnig schöne große Blume. Dauert allerdings auch ein bisschen. Geistige Samen sind noch schneller. Das heißt, die verdoppeln sich. Das heißt, aus einem Stiftsamen, wenn ich nämlich dir jetzt Stift gebe und du ihn nimmst, dann zeichnet meine Videokamera aus, oh, sie hat einen Stift gegeben. Weil du vielleicht ein wichtiges Dokument damit unterschrieben hast. Und diese Samen verdoppeln sich. Und wenn ich jetzt auf dieses Ding schaue, dann öffnet sich einer dieser Samen in meinem Geist, schmeißt sich über das Ding, in einem 65stel von einer Sekunde, ist die Theorie. Und deswegen sehe ich Stift. Das ist der einzige Grund, warum ich Stift sehe, denn der Hund hat offensichtlich einen anderen Samen. Und vielleicht ein Kind hat einen anderen, Eskimo hat einen anderen Samen. Also, ne, das ist nicht, weil wir denken, dass da draußen Stift ist, weil das so schnell geht. Das ist das Problem.
Ja.
Aber es geht laut der alten Schriften eben super, super fix. Das stützt sich über das Ding, wie Geshe Michael würde sagen, Schokoladensoße über Eiscreme. Und dann sehe ich in dem Moment Stift. Und das ist der Grund, warum ich Stift sehe. Weil ich vorher ein Bild produziert habe, in dem ich jemandem anderen etwas gegeben habe. Und das ist im Prinzip die Kernidee und die Erklärung, wie die Dinge von mir kommen. Wie gesagt, da könnte man noch tiefer gehen, das brauchen wir jetzt aber nicht. Die direkte Ableitung, die wir jetzt brauchen, ist, was bedeutet das für mich als Unternehmer? Und das bedeutet, wenn ich etwas haben möchte, muss ich es vorher jemandem anderen geben. Ich kann nicht sagen, wow, ich möchte das haben und wir denken ja, wir können uns was nehmen. Da draußen sind Kunden und ich kämpfe jetzt mit meinem Konkurrenten darum, dass ich einen Kunden bekomme und ich schnapp ihn mir mit dem besten Angebot. Im Karmic Management würden wir sagen, Honey, ja, nehmen führt nie dazu, dass du etwas bekommst. Du musst im Prinzip deinem Konkurrenten helfen, Kunden zu bekommen. Das pflanzt Samen in deiner Videokamera, in deinem Geist. Und dann rennen die dir die Bude ein. Und das ist der einzige Grund dafür, dass du Kunden hast. Und das ist natürlich heftig, ja, weil das natürlich gegen alles spricht, was wir normalerweise machen. Aber wenn wir das könnten, dann wäre es wirklich eine neue Form von Wirtschaften, die auch jegliche Form von Konkurrenz überwinden würde. Und zwar sehr erfolgreich, weil dann alle erfolgreich sind. Also
ja,
vielleicht das
sind,
kurz.
Das ist ein total spannender Ansatz, den du da jetzt gerade reinbringst. Auch so dieses Thema, okay, wenn ich Kunden möchte, dann muss ich meinem Mitbewerber, meinem Konkurrenten möglicherweise helfen, Kunden zu gewinnen. Und da werden sicherlich einige mal schlucken. Aber da werden wir auf jeden Fall nachher mal drauf kommen, weil eigentlich geht es mir um die Aussage, die du jetzt gerade nochmal getroffen hast, eine Methodik, um Konkurrenz zu überwinden, um wirklich einen Beitrag auch zu leisten. Und da stehen wir ja schon mit beiden Füßen in der Zukunft des Wirtschaftens, in der Zukunft der Arbeitswelt. Also da will ich ja auf jeden Fall mit dir nachher noch hinschauen, weil das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Basis. Aber jetzt möchte ich mal noch ein paar Jahre zurückgehen. Was hat dich denn damals so gepackt, dass du sogar begonnen hast, deinen beruflichen Weg mit Karmic Management zu verknüpfen? Weil du kommst ja ursprünglich jetzt nicht aus dem Karmic Management. Da kannst du gleich nochmal drauf eingehen, wo du eigentlich herkommst. Aber so dieser Punkt, das muss dich ja so gefesselt haben. Oder du warst in der Situation, wo du gesagt hast, also irgendwie muss das doch anders hier funktionieren. Nimm uns da mal auf diese Reise mit.
Ja, sehr gerne. Also ich bin von Hause aus qualitativer Marktforscher seit jetzt 24 Jahren als Selbstständige. Job, den ich sehr gerne gemacht habe und ich war damals eben, keine Ahnung, 8, 9 Jahre im Geschäft. 2010, ja 2002 habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann kommt also dieses Buch daher und ganz ehrlich, für mich war es keine Offenbarung. Ja, ich habe dieses Buch gelesen und ich habe viele Freunde, die sagen, boah, ich habe das gelesen und mir wurde plötzlich alles klar und ich wusste genau. Und ich so, nee, das geht alles gar nicht. Mir ist das definitiv zu dubios. Also ich fand's, für mich war es kein No-Brainer. Ich habe das halt gelesen, habe gedacht, okay, irgendwie interessant, aber ich bin skeptisch. Also ich war wirklich sehr, ich komme aus einem sehr fast schon antireligiösen Haushalt, muss man sagen, also auf jeden Fall im atheistischen. Und da so, ah, oh, das hat was mit Buddhismus zu tun, I don't know. Also ich war wirklich nicht begeistert, aber ich war dann auf dem Event mit ihm. Ich habe gesagt, ich latsch da mal hin. Und Geshe Michael hat damals gesagt, ja, nee, das ist in Ordnung. Du musst dir überhaupt nichts glauben. Ja, die Leute, die die kritischen Fragen stellen, sind eh die Besten, weil wenn du das glaubst, glaubst du morgen irgendwas anderes. Ja, das ist ein System, was du selber durchdenken musst. Komm her mit deinen Fragen, wir debattieren. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Und er war ja 20 Jahre in den Klöstern, wo da wirklich jeden Tag 6 Stunden debattiert wird. Er war gut, okay. Er war definitiv gut. Und er hatte einfach ein paar gute Argumente, die mich überzeugt haben, es auszuprobieren. Als Hypothese, Arbeitshypothese. Mhm. Okay, du sagst also, die Welt kommt von mir und wenn ich anderen helfen, erfolgreich zu sein, muss ich erfolgreich sein. Und dann habe ich gedacht, ey, was habe ich zu verlieren? Ich wollte halt mehr Umsatz. Ich wollte, das war, ich glaube, 2009, das einzige Jahr, wo ich akquirieren musste. Das war ein schwieriges Jahr, glaube ich, insgesamt. 2010 habe ich ihn getroffen, das heißt, es war gerade nach der Krise und ich so, hey, wie kriege ich das, dass ich einen stabilen Umsatz hinkriege? Und ohne das zu glauben, habe ich das ausprobiert, weil, was habe ich verstanden, ich muss andere erfolgreich sein machen. Also habe ich anderen Kunden zugeschuppert, ja, ich habe, wenn ich den Auftrag nicht genommen habe, ich habe immer meine Kollegen empfohlen, ich habe mich darüber gefreut, das ist nämlich sehr wichtig. Ich glaube, viele von uns tun schon das Richtige, aber das ist so, ja, selbstverständlich. Also es ist keine Freude dabei. Und im Karmic Management ist es super wichtig, jeden Abend zu sagen, boah, ich freue mich total. Ich habe gerade meiner Kollegin einen super Auftrag mit ordentlich Umsatz rüber geschafft. Ich habe viel Zeit gepflanzt. Ich wollte nämlich, ich war ziemlich in der Uhr. Ich wollte weniger arbeiten. Das heißt, ich habe Leute entlastet. Ich habe Baby gesittet, alles Mögliche. Ja, ich habe Zeit gepflanzt. Ich war großzügig. Ich habe auch Geld gepflanzt, ja, Pflanzen im Sinne von jemandem anderen gegeben. Also ich habe irgendwie gutes Trinkgeld gegeben, ich habe mehr Spenden eingerichtet und so weiter. Mhm. Und das habe ich so friedlich vor mich hingemacht, ohne so, ehrlich gesagt, mit einer Wahnsinnsenthusiasmus. Und dann hat es plötzlich einen Shift gegeben in meinem Leben. Und mein Umsatz hatte sich, ich glaube, es hat ein paar Monate gedauert tatsächlich, ich glaube 6, 7 würde ich tippen. Weiß es nicht mehr genau. Und plötzlich hatte ich meinen Umsatz verdoppelt. Ich hatte mehr Geld und ich habe weniger gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, holla die Waldfee, das ist spannend. Also, okay, das scheint zu funktionieren. Und dann habe ich erst angefangen, sehr systematisch mich da reinzustürzen, weil ich gedacht habe, das ist ganz spannend. Also, weil das Tollste war eigentlich nicht, dass ich mehr Geld hatte und weniger Arbeit. Das Tollste war, dass es mir anders ging. Ich war irgendwie glücklicher. Mhm. Und das fand ich also zu Risiken und Nebenwirkungen, ja, fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Also diese Risiken und Nebenwirkungen, die haben mich fast mehr gecatcht als dieser Erfolg auf dem Papier. Weil wenn du nur Geld hast, das ist nicht so cool. Aber wenn du im Inneren glücklicher bist und klarer und zufriedener und dann auch noch die Kohle, dann macht das Spaß. Und in der Kombi habe ich dann gesagt, okay, ich versuche das mal systematischer. Und so ist dann mein Weg eigentlich erst begonnen nach einem halben, dreiviertel Jahr.
Mhm. Ja, ja, spannend. Und wenn du nochmal so zurücküberlegst, wenn du bist ja auch auf Netzwerktreffen oder bei irgendwelchen Events, wenn du erzählst, was du machst, wie reagieren denn Menschen eigentlich drauf, wenn sie das Wort Karma hören oder eben Karmic Management hören? Welche Erfahrungen hast du da gemacht, wenn du das so öffentlich dann teilst?
Da die Welt ja von mir kommt, okay, kann ich nur sagen, in meiner Welt habe ich eine sehr positive Resonanz.
Mhm.
Das hat sich aber geändert. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da habe ich schon, ja, aus meinen alten Politkreisen, da haben schon ein paar Leute den Kopf schräg gelegt. Das habe ich inzwischen gar nicht mehr, weil ich das sehr konsequent anwende für mein Leben. Und dass den Samen dafür pflanzt, dass andere das halt gut finden. Auch, was ich auch mache, ist, mich tatsächlich zu interessieren für andere Ansätze. Und das pflanzt den Samen dafür, dass sich die Leute auch für mich interessieren. Das heißt, ich glaube, objektiv kann man das nicht beurteilen. weil es objektiv in diesem System nicht gibt. Mhm. Aber die letzten Jahre, schon die letzten, mindestens die letzten 10 Jahre, habe ich damit nur positive Erfahrungen gemacht. Ich bin allerdings auch sehr vorsichtig. Also ich sage hier, schau, Karmic Management, findest du irgendwie spannend, hat sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun. Und wenn die Leute dann sagen, nee, es interessiert mich nicht, dann backe ich auch auf und sage, ja, nee, was hast du so anzubieten? Also ich bin da, das ist ein System, das tatsächlich viel Selbstverantwortung braucht. Ja, wenn die Welt ja, von total. Mir kommt, holla die Waldfee. Und das drücke ich niemandem auf. Also wenn jemand Bock darauf hat und das ausprobieren will, helfe ich gerne. Und wenn nicht, ist völlig in Ordnung. Es gibt viele Systeme, die viele Menschen wundervoll zum Ziel bringen.
Ja.
Ne? Aber ich habe tatsächlich viele Menschen, die sich interessieren.
Und jetzt dann durch den Podcast auch noch mal ein paar mehr. Allerdings. Du musst auch dazu sagen, du schreibst ja gerade dein Buch, beziehungsweise dein Buch ist ja jetzt dann auch schon fertig. Das geht ja jetzt dann in die Veröffentlichung, wie ich gelesen habe, mit den Grundprinzipien. Also für alle, die sich da noch tiefer damit beschäftigen wollen, die haben da auch eine gute Lektüre demnächst. Es erscheint im August.
Nee, das ist in Druck gegangen und kommt diese Woche Freitag raus. Das ist der, keine Ahnung, Ende Juni und ist dann ab Anfang Juli verschickt.
Ah, Juli. Juli war es.
Anfang Juli. Es ist jetzt also schon in Druck.
Ja, ja, genau. Also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wahrscheinlich gibt es das schon. Wir haben jetzt dann Juni und zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird es das Buch dann tatsächlich schon geben. Wir verlinken es natürlich auch, noch ein bisschen Werbung für das Buch zu machen. Das ist ja auch immer schön, gerade wenn man was Neues rausbringt. Aber lass
uns. Ist auch ein tolles Buch. Also ich meine, ja. Es ist insofern einfach sinnvoll, weil ich versucht habe, ganz simpel und kurz, es gibt einige gute Bücher, aber was es nicht gibt, ich bin ja gefragt worden, ist so ein, hey, gib mir mal die 5, 7 die wichtigsten Sachen, die ich wissen muss. Mhm. Und es ist deswegen kurz und knapp und glaube für Anfänger auch wirklich gut geeignet.
Ja, weil ich habe damals auch mit dem Diamantschneider begonnen und für mich war es auch nicht ganz so easy zugänglich, dieses Thema. Also es hat mich dann Jahre irgendwie begleitet, das Buch, aber jetzt nicht inhaltlicher Art. Und also ich bin auch jetzt echt mehrere Male mit diesem Thema in Berührung gekommen, bis es dann irgendwo ja mal eingänglicher wurde. Und ich glaube, da einen einfachen Zugang zu haben über so ein Buch, das stelle ich mir auch tatsächlich ein sehr, sehr guter Weg vor, ja. Ja.
Also Gershon Michael hat das weiterentwickelt. Ne? Also ich nehme sein Zeug nur und habe es rearrangiert, weil er hat einfach, das Buch ist halt einfach 2000 oder was, ne?
Mhm.
Da ist er, glaube ich, gerade in den 3-Jahres-Retreat gegangen. Also der ist echt 3 Jahre abgetaucht. Und als er zurück war, war dann das Buch irgendwie fertig. Irgendwie so. Und das ist wirklich, das waren seine ersten Ansätze und inzwischen ist er super crystal clear und hat das Karma der Liebe zum Beispiel, ist sehr viel klarer geschrieben, da sind die Grundlagen auch sehr viel schöner drin, halt am Beispiel Beziehung.
Ja, ja.
Also genau, also ich glaube, das hat sich jetzt halt auch über die Jahrzehnte entwickelt, ne, weil es halt eine Methode ist, die zwar sehr alt ist, aber was an Gershon Michael so cool ist, dass der die Werkzeuge halt nimmt und sehr praktisch, pragmatisch in so Handwerkzeug verwandelt, wo du sagst, okay, das versuche ich einfach mal, das zu verlieren. Ja, während der Diamantschneider ist heavy. Also ich habe auch gekämpft damals. Ist einfach so, ja. Aber inzwischen sind die Werkzeuge sehr viel weiterentwickelt und sehr viel klarer und cool anwendbar. Das ist so.
Da ist es dann wirklich hilfreich. Also da lohnt sich dann, dass die Zeit für uns arbeitet und ja, auch nochmal neue Ideen kommen. Wie kann man es denn nochmal niederschwelliger, nochmal einfacher machen? Also ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung von unserer Zeit, die Dinge klarer, zugänglicher zu machen. Ist ja auch meine Arbeit, Komplexität in der Kommunikation runterzubrechen. Genau, ich glaube, dass das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, ja. Dann lass uns doch mal den Schwenk jetzt zum Thema Wirtschaft und Arbeitswelt machen. Wenn du jetzt an die Arbeitswelt, an die Wirtschaft so in 10 Jahren denkst, was wird sich denn wirklich von Grund auf verändert haben müssen? Beziehungsweise was blockiert denn diesen Wandel vielleicht gerade noch?
Also in die Crystal Ball habe ich noch nicht. Also das, du hast aber, das hast du auch nicht gefragt. Du hast gefragt, was müsste sich verändert haben? Ja. Ich versuche die Frage mal anders zu beantworten, was meine Vision ist. Und ich glaube, das hilft dir in der Frage auf jeden Fall auch. Also in meiner Welt, als jemand, der das überprüft hat und sich sicher ist, dass das so funktioniert, was jeder aber für sich selber machen muss, diesen Prozess durchgehen, durch ein kleines Experiment. müssen wir halt wirklich völlig anders denken. Und das ist hart. Also wenn, es gibt ja, sagen wir mal, in vielen Bereichen Ethik. Ja, Ethik ist etwas, was Unternehmen interessiert und sie spenden und sie machen. Sie sehen es aber ein bisschen als nice to have. So von wegen, können wir auch noch machen, dass was übrig ist und so weiter.
Ja.
Und ich denke, was sich wandeln müsste, ist, dass man versteht, dass Ethik der Garant für Erfolg ist und nicht ein nice to have. Weil nur wenn ich ehrenwert arbeite, habe ich ein Unternehmen, wo die Mitarbeiter mir nicht den Tacker ständig in meinem Arsch wegklauen, sorry. Ja. Also das ist das, was passieren müsste. Ich muss verstehen, dass alles, was ich tue, eine Konsequenz hat. Das heißt, wenn ich mir überlege, ob ich mich freue, dass es meinen Konkurrenten gerade gefraggelt hat und der gerade alle seine Kunden verliert, dann muss ich verstehen, dass dieses mangelnde Mitgefühl oder diese Schadenfreude ganz fiese Samen pflanzt für Konkurrenz. Ja, und für Bedrohung tatsächlich auch. Zum Beispiel, ne, wir wissen das alles, diese Korrelation. Ich würde nie wieder neidisch sein. Ne, das ist, weil ich einfach, Neid ist der Erfolgsblocker schlechthin. Also wenn ich jemanden sehe, der ein tolles Produkt entwickelt hat, ich sitze gerade und möchte ein neues Produkt entwickeln und da ist einer und der hat dieses rasende Produkt und das läuft wie geschnitten Brot, das passt einfach voll, dann ist unser normaler Instinkt, zu sagen, boah, naja, meinetwegen noch gut für dich, aber warum habe ich das nicht? Und diese Form von sich nicht freuen, wenn andere erfolgreich sind, pflanzt den Samen dafür, dass ich nicht erfolgreich sein kann. Das ist das Problem. Das heißt, wir würden ein paar von den natürlichen Reaktionen, die wir haben, die müssten wir über die Logik überwinden. Na klar ist mein erster Instinkt, ey, warum hast denn du das und ich nicht? Aber wenn ich verstehe, wie die Welt funktioniert, dann sage ich, ich möchte das nicht denken. Und hey, ich will ja eh, dass alle erfolgreich sind. Na gut, dann freue ich mich, dass du. Und am besten gehe ich hin und zum Messestand und sage, hey, ich habe das gesehen, was du da machst. Das ist ja irre. Ich freue mich wahnsinnig, dass du so erfolgreich bist. Weil das den Samen dafür pflanzt, dass ich morgen eine geile Idee habe. So, also viele von den natürlichen Reaktionen müssten fallen, in Konkurrenz zu treten, ja. Ich weiß jetzt, ich muss meinem Konkurrenten helfen, idealiter, wenn ich die Eier dazu habe, sag ich mal, um dem zu helfen, sein Produkt zu entwickeln. Ich bin jetzt gerade von einem Unternehmer gefragt worden, ich habe hier diesen Konkurrenten, die haben mich, weil ich den Punkt machte und er so, ja, du wirst lachen, aber die haben mich gerade gefragt, ob sie Hilfe bekommen können, wie wir das denn machen. Und ich so, ja, was für eine Gelegenheit, wenn du es kannst, mach das. Weil dann genügend Kunden für alle da sind. Also wir müssen ein paar von den liebgewonnenen Eigenschaften überwinden. Wenn wir das tun und damit erfolgreich sind, dann haben wir natürlich mehr Spaß.
Ja.
Weil
ja.
Dann nämlich, weil ich muss mich nicht mehr, ich muss es nicht dir wegnehmen, um selber erfolgreich zu sein, sondern weil ich es dir gebe, haben wir beide Erfolg. Und dieses Gefühl von Win-Win, wenn man das ein paar Mal erlebt hat durch kleine Experimente, das ist einfach irre und das macht Spaß. Und wenn du weißt, dass das funktioniert, dann wird es auch zu einem normalen Ding und nicht nur zu einem, mein Gott, ich habe mal ein paar Kröten über, die spende ich jetzt, sondern das ist das Erste, was du machst. Dann deinen Gewinn zu teilen.
Ja.
Mit den Mitarbeitern, sich um die Mitarbeiter gut zu kümmern, dich zu freuen, wenn andere erfolgreich sind. So, solche Sachen, glaube ich. Also ein ethisches, ich glaube, gute Unternehmer haben das instinktiv.
Mhm.
Ja, die wollen irgendwas Sinnvolles machen, gerade die Jungen, aber nicht nur. Und das zu wissen, dass das Grund gibt, dass es dafür gute Gründe gibt, das systematisch und nicht halbherzig, sondern vollherzig zu machen, das würde uns alle so unfassbar verändern.
Ja.
Würde richtig Spaß machen, glaube ich. Also das wäre so meine Vision. Das ist harte Arbeit, weil jeder, der, ne, für ihn, den ich da letztens hatte, der hat auch gesagt, da ist es, ich verstehe, was du meinst. Aber das ist hart und nicht so, ich weiß.
Mhm.
Aber wenn du es machst und erfolgreich bist, wäre das geil. Ja, das wäre geil. Probier es. Was hast du zu verlieren, außer dass du jemandem geholfen hast? Deinem Konkurrenten, der dann, ob der damit erfolgreich hat, ist oder nicht, wissen wir nicht.
Ja, ja.
Aber es wäre das Richtige zu tun und wir hätten einen guten Grund, das Richtige zu tun.
Mhm. Ja.
Das wäre ja, so das, was passieren müsste, glaube ich.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und beim Thema Ethik rennst du ja bei mir eh offene Türen ein. Das war ja auch der Aufhänger für unseren Kontakt, wie wir uns quasi oder wie du mich gefunden hast, wie du zu mir gefunden hast. weil dieser ethische, verantwortungsbewusste Ansatz ist natürlich auch was, was bei mir im Marketing oder im Bereich der KI-Nutzung ja wirklich auch ein zentraler Schwerpunkt ist. Und es ist aber genau der Punkt, wie du sagst, also Ethik ist kein nice to have. Nicht länger, also nicht in dieser Zeit, in der wir leben. Das hat vielleicht noch vor vielen Jahren funktioniert. Aber die Welt hat sich auch gedreht. Die Menschen fordern auch etwas anderes. Sie fordern auch ein Stück weit, ja, in den Mittelpunkt auch gestellt zu werden, jetzt gerade im Kundenbereich, dass ich nicht nur jetzt hier mein Geld machen will. Und jetzt habe ich da so eine kleine Stimme gerade im Ohr, so eine kleine Kritikerstimme im Ohr, die sagt, ja, aber es gibt doch immer noch so viele Unternehmen, die mit schlechten Produkten, mit schlechten Mitarbeiterbehandlungen, sage ich jetzt mal, die Mitarbeiter haben da überhaupt keinen Stellenwert, die werden schlecht bezahlt und ausgebeutet. Und trotzdem gibt es da doch noch so viele Unternehmen, die damit richtig Geld machen. So, und was ist jetzt damit?
Ja, sehr gerne. Das ist eine gute Frage, das ist eine legitime Frage. Stell immer alle Fragen, die du spürst. Ja? Mhm. Kann man erklären, was ich am Anfang gesagt habe, ist die Antwort. Das war der Zeitversatz. Ich schnapp das in die Erde. Das dauert und 5 Wochen später habe ich ein Pflänzchen und 10 Wochen, 2 Monate später habe ich eine Banane oder was. Das dauert, das ist das Problem. Wenn Karma offensichtlich wäre und ich Geld geben würde und sofort mein Konto sich mit Millionen füllen würde, würde jeder an Karma glauben. Aber wir haben einen Zeitversatz. Das heißt, die Welt müssen wir dekonstruieren von dem, was wir als chronologisch empfinden.
Mhm.
Eins passiert nach dem anderen. Ich habe ein Unternehmen bestochen, um einen Auftrag zu bekommen und dann habe ich den Auftrag bekommen. Dann denke ich, weil die Sachen hintereinander passieren sind, dass sie chronologisch, weil sie chronologisch sind, dass sie kausal sind. Und einer der wichtigsten Gesetze im Karmic Management ist, Gleiches kommt von Gleichem. Das heißt, der Grund, dass ich hier diesen Auftrag bekommen habe, liegt ferner zurück in der Vergangenheit, nämlich weil ich jemandem anderen zu einem Auftrag verholfen habe. Und der Fakt, dass ich jetzt, keine Ahnung, bestochen habe, führt dazu, dass in der Zukunft meine Mitarbeiter mich betrügen oder ich halt betrogen werde um Geld. Das heißt, wir denken, die Welt ist chronologisch und im Karmic-Mensch müssen wir verstehen, sie ist kausal.
Mhm.
Wenn sie kausal ist, dann wissen wir, wenn es ein Unternehmen gibt, das im Moment schlechte Politik hat, aber sehr erfolgreich ist, dann kommt das A von mir. B, wenn es sie selbst existent gibt, dann müssen sie in der Vergangenheit irgendwas getan haben, was richtig, richtig gut ist, meinetwegen der Owner oder die Leute, die davon profitieren, die müssen was richtig gemacht haben. Weiß ich, kann nicht mehr deduzieren. Ich weiß das sicher. Wenn, und deswegen haben sie im Moment Erfolg. Und die Tatsache, dass sie im Moment so eine fiese Politik fahren, wird dazu führen, dass sie in der Zukunft garantiert keinen mehr haben.
Mhm.
Da möchte ich dann nicht dabei sein. Also, wir nehmen die Sache so at face value, wie sie erscheinen. Und im Karmic Management, deswegen ist das halt für die Brainies und für die Logiker, müssen wir die Sachen dekonstruieren und gucken, wo sie wirklich herkommen. Und dann macht das totalen Sinn. Und dann kannst du nur Mitleid haben für die, weil du weißt, dass sie Erfolg unmöglich anhalten kann.
Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erklärung. Ich kannte natürlich die Antwort. Ich habe es trotzdem gefragt, weil immer wieder diese Stimme dann auftaucht, gerade bei solchen Sachen. Aber es ist genau das, was viele ja auch gar nicht greifen können, dass der vermeintliche Erfolg, der jetzt gerade auch besteht, dass das mit dieser Politik in der Zukunft nicht mehr Bestand haben wird. Und das ist auch was, eine ganz, ganz tiefe Überzeugung, die ich habe, die ich sehe, wenn ich nicht diese ethischen Prinzipien, ich nenne sie einfach mal ethische Prinzipien, auch wenn das immer so ein bisschen antiquiert klingt.
Mm.
Ethik hat ja so ein bisschen was Verstaubtes, so ein bisschen unsexy klingt das. Aber wenn ich diese Prinzipien nicht anwende oder nicht beachte, so rum, dann bin ich in der Zukunft irgendwann weg vom Fenster. Das ist für mich total sicher. Also das ist so, auch wenn es jetzt vermeintlich gut aussieht, irgendwas kommt dann und zieht einem vielleicht dann doch die Grundlage weg. Und deswegen ist auch so ein wichtiger Punkt, auch jetzt schon gerade im Hinblick auf das Thema künstliche Intelligenz ja auch zu sagen, so, und jetzt achte ich eben drauf, dass das auch in einem guten Rahmen abläuft. Denn in einem anderen Interview, wo ich interviewt worden bin, hatte ich nämlich auch gesagt, letztendlich, wir müssen davon wegkommen, künstliche Intelligenz als etwas zu sehen, was mehr Umsatz generiert und Mitarbeiter einspart. Weil dann bin ich sofort auf einer Schiene, die nicht ideal ist für meine berufliche Zukunft oder für meine unternehmerische Zukunft. Es geht darum, letztendlich zu schauen, wie kann ich diese Tools so nutzen, dass der Beitrag für meine Mitarbeitenden und für die Welt quasi größer wird. Wie kann ich ja noch bessere Dinge letztendlich damit tun? Also das ist so ein Ansatz, wo ich so wichtig finde, gerade in dieser Diskussion. Aber wie du gerade gesagt hast, es geht eben darum, auch Werkzeuge zu haben, diese ganze Idee, ja, die Zukunft muss so und so aussehen und da bringt oder so wollen wir leben. Wir brauchen ja eben diese Werkzeuge dazu und eben hier kann das Karmic Management ein ganz wichtiges Werkzeug sein, um das Ganze auch in die Realität zu bringen, weil nur vom Träumen allein kriegt man es nicht hier auf die Erde in die Realität rein. Also geht es ja eigentlich darum, wie können Unternehmensinhaber, Geschäftsführer letztendlich diese Werkzeuge ganz konkret denn in ihrem Unternehmen einbinden? Also müssen die das in ihre Führungskultur mitnehmen oder reicht es, wenn die privat diese Dinge für sich entwickeln? Was sagst du dazu?
Frage, ja. Also ich würde gern nochmal sagen, weißt du, Ethik, wir wollen ja, also die neue Generation, wir wollen das ja. Wir wollen eigentlich gute Menschen sein. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, also mein Problem, kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich auch, in jeder Religion gibt's ja Gebote und ich immer so, ja, aber warum? Also ganz ehrlich, ich habe das nicht verstanden. Warum soll ich die andere Wange hinhalten bei einem Idioten? Also ich verstehe das nicht. Und das, was ich cool finde am Karmic Management, ist, dass du hier ein knallhartes, logisches Argument hast, warum. Du hast nämlich das Argument, dass wenn du es nicht tust, wenn ich jetzt meinetwegen auf eine Form von Aggression, ob das privat ist oder im unternehmerischen Kontext, wenn ich darauf mit Aggression reagiere, dann pflanze ich wieder den Samen, dass ich das in 3 Monaten wieder habe. Weil wenn ich verstehe, dass diese Wahrnehmung, die von mir kommt, von meinetwegen einem aggressiven Übernahme oder von einem Kollegen oder vom Geschäftsführerkollegen, da gibt's ja auch wirklich viele schwierige Situationen. Wenn ich verstehe, dass das sozusagen eine Projektion ist und von mir kommt, dann schlage ich nicht zurück und mache nicht Auge um Auge. Weil ich weiß, wenn ich das jetzt wieder mache, dann fange ich wieder den neuen Zyklus an. Ja, was nicht heißt, dass ich mir alles gefallen lasse im Übrigen, ja. Aber das nimmt auf jeden Fall die Aufregung und die Wut und dieses, ach Gott, warum macht er das, ja? Und die Verzweiflung und auch das Unwissen. Ja, das Unwissen führt dann dazu, dass man sagt, boah, nee, der ist unmöglich und jetzt mache ich ihn fertig. Und da, wenn ich aber verstehe, dass es von mir kommt, dann habe ich einen guten Grund, es nicht zu tun. Und dann reagiere ich besonnen und dann sage ich, okay, ich verstehe das. Ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Das ist auch kein guter Ding. Ich wehre mich auch, aber halt ohne den ganzen emotionalen Puff dabei, der mir auch nur ein Magengeschwür beschafft. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir haben hier also ein System, das dir sagt, wenn du es nicht tust, hast du ein Problem. Weil wenn du zurückhaust und so weiter, dann kommt es wieder zurück. Wenn du wieder das, was du erfährst, ist irgendwas, was du in der Vergangenheit gemacht hast. In klein. Natürlich sind wir nicht wie unsere großen Blumen, die im Baum, ja. Aber in klein habe ich das gemacht. Ah, das könnte ich jetzt ändern. Und darauf werde ich nicht reagieren. Und das erschafft meine Zukunft, in der alle super freundlich zu mir sind und sich für den Quatsch interessieren. Ey, weißt du, das war für mich entscheidend. Es ist nicht nur, sei halt netter, sondern es gibt gute Gründe, zu versuchen, das zu drehen, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und ich glaube, dass die vor allen Dingen tatsächlich in der Persönlichkeit liegen. Ich habe mit vielen Unternehmen, ich helfe auch vielen Unternehmern. Und die Frage kommt häufig, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, ein kleines Unternehmen hast oder auch ein großes mit, keine Ahnung, 30, 40, 100 Mitarbeitern, dann kommt dieses ja von dir. Und du kannst, wenn da Leute noch Interesse haben, das weiter runtertrickeln in der Hierarchie, ist aber nicht notwendig.
Mhm.
Weil wenn ich mich verändere, verändert sich meine Welt. Und meine Welt ist in dem Fall mein Business. Das heißt, es geht immer um tatsächlich die Veränderung von sich selbst, um etwas anders im Außen zu sehen. Und deswegen ist es höchst subjektiv und es ist höchst persönlich und wenig strukturell. Das ist kein struktureller Ansatz, es ist ein sehr individueller Ansatz. Per Definitionen.
Ja.
Weil, nun deswegen, das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Branche arbeite, die sehr wo erbarmungsloser Wettbewerb herrscht, dann würde ich sagen, das liegt daran, dass deine Sprache barsch ist. Gibst vielleicht viele Befehle, du hast keine freundliche Sprache, kritisierst viele Menschen. Alles, was da rauskommt, ist von der Tonalität, von der Intention. Das pflanzt den Samen, dass, wenn er wächst, dass ich in einem im harten Wettbewerbsumfeld lebe. Das heißt, das löse ich nicht, indem ich keine Ahnung, welche Politiken da mache, sondern ich löse das, indem ich zu meiner Frau und zu meinem Kind und zu meinen Mitarbeitern anders spreche.
Mhm.
Und dann hört das auf. Und das ist irre. Deswegen ist es ein höchst individueller Ansatz.
Ja. Also es geht gar nicht so sehr darum, das wirklich in die Firmenkultur mit reinzubringen, sondern es geht wirklich darum, individuell für sich etwas anders zu machen als das, was ich vorher gemacht habe. Und das ist ja eigentlich, wie du sagst, das ist eigentlich das schwierigste Thema. Das ist wirklich hart, diese Gewohnheiten zu ändern, diese Blickwinkel zu ändern, diese Glaubenssätze zu ändern, um da auch dann eben andere Samen zu sehen, um andere Ergebnisse auch zu pflanzen. Und diese gesamten, ja, ich sag jetzt mal Themen, die da so in uns wohnen, die letztendlich auch, ja, bearbeitet, angeschaut werden wollen. Also dieser Teil der Persönlichkeitsentwicklung, der wird ja dadurch quasi nicht ersetzt. Ich muss das ja tun, um dann diese alten Themen mich davon zu verabschieden. Und die einen haben eben, naja, stärkere, heftigere Prägungen, je nach Kindheit natürlich auch. Für andere ist das relativ easy. Die gehen da vielleicht easy diesen Weg. Was ist da so deine Erfahrung? Wie lange dauert denn das, mich da so auf diesen Weg auch einzulassen? Du hast es vorher so gesagt, naja, probier es aus, schau mal. Und trotzdem grätscht da vielleicht so ein haderndes Ich rein oder ein selbstzweifelndes Ich oder ein, ja, Ich, was sich immer als Opfer sieht und sich immer im Unrecht behandelt fühlt. Wie lange geht es, um hier wirklich diesen Shift hinzukriegen? Hast du da so ein bisschen Erfahrungswerte?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, A, ist das natürlich super individuell. B, meistens durch den Zeitversatz gibt es auf jeden Fall eine Phase, wo du plötzlich dem Mitarbeiter nicht mehr einen überbrätst, obwohl du wirklich möchtest, deiner Frau oder deinem Mann doch die Spülmaschine ausräumst, keine Ahnung, obwohl du richtig busy bist. Du versuchst es. Und gleichzeitig passieren draußen ganz viele gruselige Dinge. Und du denkst so, also ich hatte das, ich glaube, jeder, den ich berate, hatte das. Es gibt da so eine Diskrepanz an einem Punkt, wo du zwar schon dem Bild ganz viele neue Samen gegeben hast, auch sehr mächtige, weil mit Stiftwissen solche Sachen zu tun, sind unfassbar mächtig. Und gleichzeitig gehen erst noch die alten auf. Also wir haben, es gibt die Analogie von den Flugzeugen. Das, was zuerst reinkommt, muss zuerst raus. Ja, das heißt, diese Flugzeuge, die Landebahn blockieren, die müssen erst abheben. Die schlechten Samen müssen aufgehen, weil alles, was du bisher getan hast, auch wenn es nur kleine Sachen sind gewachsen und fliegen dir halt jetzt um die Ohren. Da muss man ein bisschen sturen Esel machen und sagen, okay, ich mach mal weiter, mal gucken, was passiert. Meistens hat man erst so einen kleinen Erfolg, wo du merkst, ja, das funktioniert, ist ja abgefahren. Ich habe wahnsinnige Erfolge mit auch Ehen, ne? Von wegen, meine Frau redet gar nicht mehr mit mir und wir haben nur Streit. Ich habe gerade gestern einen Anruf bekommen, boah, wir haben uns getroffen, wir haben miteinander geredet, es war super friedlich. Ja, aber dann, wie gesagt, dann passieren auch komische Sachen und denkst, das ist aber unfair. Und das ist es halt nicht. Also durch den Zeitversatz gibt es da eine Diskrepanz. Und man muss zu Karmic Management auch sagen, dass das keine Eintagsfliege ist.
Mhm.
It's a way of life. Ja, es ist ein Lebensstil, weil entweder du willst ethisch sein oder willst es nicht sein. Entweder du hast das Gute, das Wohlergehen von allen irgendwie im Kopf Oder du willst halt der Einzige sein, dem es gut geht. Und deswegen ist das ein Prozess. Wir würden sagen, also Geshe Michael würde sicherlich auch immer sagen, wenn du ein ordentliches Projekt aufsetzt, mit den 4 Schritten, die ich noch nicht so ganz klar gemacht habe, nämlich sag, was du willst, ich möchte keine Ahnung mehr Kunden, finde jemanden, der dasselbe möchte, das ist nur Schritt Nummer 2, hilf dem, sein Ziel zu erreichen. Ich helfe jetzt meinem Kollegen, noch ein paar Kunden zu bekommen. Die 3 Samen, Schritte pflanzen den Samen. Und der 4. ist dieser berühmte, der sagt, und jetzt musst du dich freuen. Und zwar jeden Abend. Wenn ich wirklich, das nennt man dann Pfad von Karma und nicht mehr einfach nur Karma. Wenn ich ein solches Projekt aufsetze mit jedem Abend einer guten Freude über alles Gute, was ich tue, was auf mein Ziel einzahlt, dann würde ich sagen 6 bis 8 Wochen.
Also
da muss man schon ein bisschen dranbleiben. Und wenn du dann merkst, da tut sich was, dann hast du einen Grund. Und ganz ehrlich, ich mache das seit 15 Jahren. Es gibt immer noch, ich hatte jetzt am Wochenende eine Situation, da war ich irgendwie, ich bin eigentlich gar nicht mehr getriggert, weil irgendwann gewöhnst du dich dran, dass es von dir kommt und du winkst es durch und denkst, ja, nee, ist okay. Aber da hatte mich irgendein alter Same noch erwischt und ich war so getriggert. Und dann habe ich mich kurz gesammelt, habe gedacht, ich will das nicht denken. Das ist doch Quatsch. Warum soll ich mich über jemanden aufregen, der nicht da ist? Dann hat es halt mal eine Stunde gedauert und dann habe ich es durchgewunken. Und dann habe ich der Person gesagt, wie cool sie die Veranstaltung organisierte. Alles gut. Also ich bin nicht mehr so aufgeregt und ich bin nicht perfekt. Das ist aber auch nicht mein Anspruch. Weil im Karmic Management reicht es, sich zu bemühen.
Mhm.
Weil das den Samen pflanzt für eine neue Gewohnheit.
Ja, ja.
Und wenn ich immer, das ist so ein Fitnessstudio, ne? Du hast auch nicht von heute auf morgen Body wie, keine Ahnung, Arnold oder was.
Ja, genau.
Dann du gehst rein und am ersten Tag haust du dir auch nicht 50 Kilo drauf, sondern eben 5 oder 7 oder wo auch immer. Und dann gehst du jeden Tag hin. Es ist ein tägliches, friedliches, jeden Tag Praxis, wo du versuchst, das Richtige zu tun und es dir deswegen immer besser gelingt und irgendwann hast du den Body. Und zwischendrin geht's dir aber auch schon besser. Also es ist die Fitness-Analogie, die hilft mir sehr, den Prozess zu verstehen. Du hast schon, du fühlst dich gesünder plötzlich. Ah, guck mal, doch ein bisschen weniger Fett. Aber es geht nie darum, von heute auf morgen, von dem, keine Ahnung, wo du herkommst, zu diesem perfekten Body. Das ist nicht das Ziel. Der Weg ist da das Ziel tatsächlich.
Mhm.
Das ist okay.
Ja.
Weil auf dem Weg so viele Wunder passieren und so viele coole Sachen, dass man dabei richtig viel Spaß hat.
Und Spaß ist eigentlich auch nochmal das Stichwort, wo ich nochmal ein bisschen rein will, weil ich habe jetzt wieder hier eine Stimme im Ohr, vielleicht aus unserem Zuschauerkreis, die sagen, ah, ich mache so viel für andere Menschen, ich mache total viel für andere Menschen und ich helfe denen und ich bin gut zu Tieren und ich mache alles Mögliche im ethischen Rahmen und trotzdem funktioniert bei mir überhaupt gar nichts. Und da gibt's ja verschiedene Ursachen, die das haben kann. Magst du hier mal auf die vielleicht virtuell gestellte Frage antworten, die ich jetzt gerade aufgenommen habe?
Ja, ich bin dir sehr dankbar für die Frage. Die ist wirklich wichtig, weil Menschen, die karmischen Prinzipien kennenlernen, die machen schon unheimlich viel richtig. Sonst werden die gar nicht in deiner Welt.
Ja.
Das heißt, das ist wirklich die Frage, auch wirklich häufig, finde ich super, dass du sie stellst. Also, kann ich beantworten. Es gibt tatsächlich verschiedene Ebenen. Also das erste ist, dass wir keine gute Gewohnheit haben, stolz auf uns zu sein, weil wir gelernt haben, das ist irgendwie stolz und das sagt man nicht und das war doch selbstverständlich. Und das ist etwas, was nicht gut funktioniert im Karmic Management. Ohne Freude kannst du noch so viele gute Sachen machen. Das sind die Samen, dein Beet ist wahrscheinlich voll von richtig guten Samen, aber die vertrocknen, weil du kein Wasser drauf tust. Und das ist das Hauptproblem. Und es ist deswegen unerlässlich, dass ich sage, ich muss ja nicht sagen, ich mache das alles viel besser als alle anderen. Das ist ein Vergleich und das ist stolz. Aber ich kann sagen, hey, ich habe mich heute bemüht, einen Konflikt zu lösen. Ich habe heute doch ein bisschen mehr gespendet, als ich wollte. Ich habe heute jemandem vergeben, weil ich wusste, es hat eh keinen Taugruß, whatever. Ich habe meinem Konkurrenten geholfen. Ich freue mich bescheiden, wie ich bin, über das Gute, was ich heute getan habe. Und diese Freude wässert die Samen. Und dann geht es schneller auf. Und dann kann man noch eine Widmung hinschicken. Also ich nenne es mal die Post. Ja, und dann kann ich noch sagen, Ach, und ich widme das übrigens, ja, die Samen für Geld, meinem Erfolg und ganz ehrlich, allen Menschen, mögen alle Unternehmer wahnsinnig erfolgreich sein, damit wir alle viel Spaß haben. Also wenn ich es lerne, und das ist nicht so einfach, wirklich abends, und das ist wichtig, ist tatsächlich abends, bevor ich ins Bettchen gehe, bevor ich die Augen zumache, einmal noch mal kurz vielleicht mir ein paar Notizen machen, was habe ich einfach heute Gutes getan, und das zu feiern, still und leise, ohne Vergleich, und zu sagen, ich wertschätze das, ich hätte mit meiner Zeit auch was anderes machen können. Ich habe mich aber eine Stunde um meinen Mitarbeiter, um meinen Kollegen gekümmert. Und deswegen weiß ich, dass auch viel Unterstützung und Hilfe zu mir zurückkommt. Und dann kann ich wieder anderen besser helfen. Also die Motivation ist immer, wenn es mir besser geht, kann ich anderen wieder besser helfen. Und es gibt kein Problem damit, selbst super erfolgreich und glücklich zu sein. Weil nur die super erfolgreichen und glücklichen fangen an, der Welt zu helfen. Alle anderen sagen immer, drehen sich nur um sich. Aber wenn es dir gut geht, das heißt, mein Ziel, dass es mir gut geht, ist, dass wenn du mich fragst, wie geht's dir, dass ich sage, gut, danke, wie geht's dir? Und deswegen ist das Ziel schon, selber alles zu bekommen, aber ich möchte auch, dass alle anderen davon auch profitieren.
Mhm. Ja.
Und dann ist es auch nicht selbstbezogen und es ist wirklich unerlässlich. Und der Grund, warum wir das nicht tun übrigens, ist, weil wir andere viel kritisieren. Wir sind sehr judgmental, alle von uns. Du sagst immer, warum macht er das und der und warum musste die das und die Kinder und die Eltern und die machen irgendwie alles immer falsch und ich bin der Einzige, der es weiß. Und das pflanzt Samen für Kritik.
Mhm.
Und die gehen dann auf in meinem Geist als die innere Stimme, die sagt, boah, du kriegst ja auch nichts auf die Kante. Du, ne, du darfst dich nicht freuen. Das ist nichts wert, was du da getan hast. Das heißt, wenn ich mich besser freuen möchte über die guten Sachen, dann ist ein wichtiger Tipp, sich nach außen zu schauen, was können Leute gut, zu sehen, was die für Kompetenzen haben und für gute Eigenschaften und es zu feiern. Ne? Was ich Ihnen noch sagen wollte, sie haben diesen Job wahnsinnig gut gemacht, wenn es ehrlich ist. Und durch dieses Wertschätzen von anderen habe ich den Samen gepflanzt, dass ich mich selber wertschätzen kann und dann wirst du im Karmic Management sehr erfolgreich.
Mhm. Ja. Ja, weil das sind eben genau die Dinge, entweder sich selber nicht anzuerkennen, sich selber auch nicht freuen zu können. Also ich kenne das Thema selber, da bin ich ganz offen. Ich habe hier einen ganz tollen Kurs von dir bekommen, der nennt sich Joyful Effort. Und das Spannende fand ich tatsächlich dieses Wort Effort da drin, weil es ist nicht so einfach, sich zu freuen. Du hast das auch in deinem Kurs sehr, sehr schön beschrieben und das fand ich sehr, sehr eindrücklich, dass es wirklich darum geht, das auch wieder zu kultivieren, weil auch wir vielleicht auch in dieser Mentalität im deutschsprachigen Raum so dieses, naja, man muss bescheiden sein und man lobt sich ja auch nicht selber und alles ist selbstverständlich. Vielleicht ist das auch so eine Prägung, die wir hier auch nochmal so mitbekommen haben und es ist tatsächlich auch eine gewisse Anstrengung zu üben, sich zu freuen.
So ist es. Eigenlob stinkt, ist etwas, was wir nicht unterschreiben, sondern Selbstwertschätzung ist das, was wir tun. Und zwar nicht aus sich selbst heraus, sondern um im Prinzip Wasser auf die Samen zu kriegen, um Erfolge zu haben. Dann fragt mich nämlich jemand, ey, sag mal, wie hast du das gemacht? Und dann sage ich, ich habe meinem Konkurrenten geholfen. Und dann sagt er, wie willst du mich? Das kann das sein. Ich sage, ja. Also verstehst du, ich kann meine Motiv. Also der entscheidende Punkt im Karmic Management ist nicht das, was wir tun, sondern unsere Motivation. Und das wäre der andere, die andere Erklärung.
Mhm.
Ich kann 10.000 Euro spenden und mir denken, ich kann das absetzen. Dann muss ich es dem ollen Staat nicht zahlen. Oder ich kann 5 Euro spenden und denken, hoffentlich hilft dir das. Ich möchte wirklich, dass dir geholfen wird. Das Karma ist im Zweiten stärker. Das heißt, nur was tun, wenn ich den ganzen Tag was für andere tue, mich aufopferungsvoll mache, das aber nicht, meine Motivation dabei aber nicht gut ist und meine Freude nicht gut ist, das ist der andere Grund, warum keine Ergebnisse rumkommen. Also im Prinzip ist alles Motivation. Es geht nicht darum, wie viel ich gebe im Fitnessstudio. Ich muss mir keine 10.000 Dinger da draufsetzen. Es geht nur darum, was will ich damit? Ja, und deswegen, das ist immer zu gucken, ist eine gute Sache zu checken, was ist meine Motivation. Zum Beispiel beim Geben. Ja, wenn ich etwas gebe und dann denke, ja, dann ich möchte halt auch was zurückhaben. Also es ist mein Geben mit Leine. Das
mit Leine hört sich gut an, ja.
Geben mit Leine. Also ich habe lange gebraucht, um da auf den Trichter zu kommen. Aber selbst wenn wir gute Menschen sind, dann sagen wir, boah, wir geben was. aber vielleicht wünschen wir uns davon Anerkennung oder einen Dank. Ja, geben ist aber eine Einbahnstraße. Wenn ich hier mit dem Stift unterwegs bin und den verstanden habe, sage ich, ich habe das gegeben, ich freue mich drüber, ich weiß, dass das zurückkommt. Punkt. Dann muss ich aber, das ist auch die Kausa, auch hier shiften wir von chronologisch oder sagen wir mal, zwischen zwei interpersonell, wenn du so willst, zu kausal. Weil oft gebe ich jemandem was. Ich empfehle zum Beispiel einem Kollegen und der kriegt die Jobs. Und dann erwarte ich aber, dass der sich bedankt und der mir das zurückempfiehlt. Das tut er nicht. Dann bin ich knatschig und sage, nee, dem gebe ich nichts mehr. Und da habe ich dann etwas verknüpft, dass ich von dem, was er erwartet habe, an meinem Geben war eine Leine. Wenn ich das mache, rupfe ich das Pflänzchen gerade wieder raus und dann kommt da auch nichts bei rum. Das ist das große Problem. Wenn ich aber mit Verstand und Kausalität gebe, dann sage ich, hey, ich habe dir Kunden empfohlen. Ist mir wurscht, ob du dich bedankst oder nicht. Ich weiß, dass die morgen bei mir Schlange stehen, weil es anders zurückkommt, als ich denke, das muss nicht über dich zurückkommen. Wenn du nicht dankbar bist, dann zeigt mir das nur, dass ich nicht dankbar bin anderen Menschen gegenüber, wenn sie was Gutes für mich tun. Ja, das heißt, da muss man sehr achtsam sein und gucken, was mache ich eigentlich so genau? Sehr große Detektivarbeit. Das ist wirklich, musst du starke Persönlichkeit haben, um da immer wieder hinzugucken und zu sagen, oh, ja, okay, da war eine Leine dran. Ja, doof. Ich will das nicht, weil ich will erfolgreich sein. Deswegen empfehle ich den Kollegen, es ist mir wurscht, ob der sich bedankt oder nicht. Und Unternehmer sind starke Persönlichkeiten, sonst wären sie nicht da. Und deswegen ist das Prinzipien fantastisch für die.
Ja.
Weil es ihnen unheimlich hilft, noch klarer zu wissen, was richtig ist und das dann auch durchzuziehen. Und dann ist der Erfolg, den solche Leute weil sie da eh schon aus dem Grund sind. Aber wenn du das anwendest, das ist wie so ein bahnbrechendes, als würde der Tsunami, das ist Menschen, die eh schon erfolgreich sind, wenn die das systematisch anwenden, verändert alles. Und die müssen immer noch hart arbeiten, aber die Erfolge sind halt auch phänomenal.
Ja.
Also das
ja.
lohnt sich einfach auszuprobieren, würde ich sagen. Ja,
definitiv.
Was hast du zu verlieren, ne?
Ja, ja. Und vor allem, wenn man das Ganze jetzt nochmal so auf die Wirtschaft und die Arbeitswelt transferiert, was das bedeutet, also das würde ja letztendlich auch bedeuten, ein Unternehmen schaut, dass es quasi seine Mitbewerber eben nicht mehr in vergleichender Werbung runterbuttert. Ein Unternehmen achtet darauf, dass es eben die Mitarbeitenden gut behandelt, dass es seinen Kunden eine hochwertige Ware liefert, eine gute Qualität liefert. Also das sind alles Dinge, wenn man die jetzt übersetzen in die Wirtschaftswelt ins Große, also vom Kleinen ins Große, das heißt, es ist sehr individuell und wirkt sich ja dann aber auch im Großen eben aus, dann ist das schon eine Welt, die ich richtig gut finden würde, also definitiv. Wie ist denn das, du hast gesagt, du hast auch Kunden, die jetzt auch wirklich im Unternehmenskontext zu dir kommen. Wie ist denn da der Zugang? Wie offen sind die denn für auch mal andere Ansätze? Gibt's da, würdest du sagen, sind es schon einige, die da wirklich offen dafür sind, für diese Themen? Oder sind's noch zu wenig?
Oh, zu wenig sind's immer, solange wir das nicht alle machen, aber das macht nichts. Ich glaube schon, das kommt. Also in meiner Welt sind die Menschen sehr offen. Wenn sie halt sozusagen die Samen dafür haben. Und es ist nicht jedermanns Sache und das ist okay. Aber wenn jemand sagt, ich wollte immer schon einen Grund haben, die Sachen richtig zu machen, ich habe meine Mitarbeiter eh schon immer richtig behandelt, dann würde ich sagen, das ist jetzt auch nochmal einen richtig guten Grund, das noch besser und systematischer zu machen. Und bisher machen wir das nämlich nur so ein bisschen halbherzig oder nicht ganz konsequent. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich sehe schon viele Menschen, die das machen. Und auch da gilt ja, probier es aus. Ich hatte mal einen Unternehmer, der sagte, ich habe gerade diese ganze Geld und ich würde gerne investieren. Und ich habe im Moment keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das ist schwierig für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn man nicht entscheidungsfreudig ist, ist die karmische Ursache, dass man gelogen hat. Ja, und dann hat er gesagt, ich bin Autoverkäufer. Oder vielmehr, mir gehört ein kleines, süßes Autounternehmen. Wir erzählen, weißt du, und ich sage, dann habe ich gesagt, weißt du, das Problem ist halt, wenn du den Leuten nicht komplett transparent sagst, was mit dieser Karre ist, dann hast du das Problem, hast du viele negative Konsequenzen, abgesehen davon, dass du betrogen wirst und belogen wirst, privat wie geschäftlich, aber auch, dass du nicht entscheidungsfähig bist. Und der Kollege ist viele, viele, viele Jahre her schon, der hat das dann gemacht und dann wusste er sofort, wo die Kohle hin muss und hat gesagt, wir sagen den Leuten jetzt immer genau, dieses Auto kommt, dies und das. Und das war hart, aber das hat sich gelohnt.
Und wie jetzt muss ich nochmal nachfragen, ja. Wie ist da die Brücke von dem, dass er nicht entscheidungsfähig ist, hin zu dem, dass er den Kunden nicht ehrlich gegenüber war? Das habe ich jetzt gerade nicht.
Das ist nicht mal eine versteckte Korrelation. Es gibt Sachen, die sind offensichtlich und es gibt solche, die wir nur aus den alten Schriften haben. Also die einfach
okay. Da gibt's quasi ganz klare Zusammenhänge von ich tue das und das ist das Ergebnis.
Genau.
Aha, okay.
Steht im Diamantschneider auch, weißt du, dieser Mittelteil sind ja auch Korrelationen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es da drin ist, aber wir wissen, dass ein paar Sachen, das Lügen unter anderem dazu führt. Das ist auch logisch, weil ich habe ja da eine Diskrepanz im Kopf zwischen dem, was ich in meinem Kopf habe und dem, was ich dir kommuniziere. Ja, ich habe ein Bild im Kopf, dass das Auto ist Schrott und dir sage ich, ist ein super, ne? Das heißt, ich habe eine Diskrepanz, die Videos passen nicht überein und dann habe ich auch keine Kohärenz in meinem Kopf für meine Entscheidung. Also das wäre jetzt mal der Versuch meiner Erklärung. Aber das sind einfach Sachen, die wir wissen. Oder wenn die Bude abfackelt, ich hatte mal einen Unternehmer, das Unternehmen mit dem Feuer zum Opfer gefallen. Ja, das war ziemlich dramatisch. Das hat tatsächlich, lass mich überlegen, das ist auch Lügen. Ich könnte kurz nachschauen. Also auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr klare Korrelationen, die wir nachschauen können, wo wir dann Antworten geben können. Und dann heißt es, na gut, du brauchst ja nichts glauben. Aber ich versuch doch mal, jetzt mit dieser Hintergrund, ich bin ja dann motiviert, ich will ja dann was. Ich versuche das den Leuten transparent zu machen. Und wenn dann was passiert, ja, dann, das ist doch irre. Ich meine, wenn das stimmen würde, wir sagen ja nur wenn das stimmen würde, dann hätte ich ja auf alle Probleme Lösungen. Ich wüsste immer, wo alles herkommt. Ich hätte immer eine Strategie, von der ich weiß, dass sie funktioniert.
Ich
muss nicht mehr hoffen. Ja, auch die erfolgreichen Leute wissen nicht, warum sie erfolgreich sind. Meistens. Ja, hier wüsste ich, warum, und ich kann es reproduzieren.
Ja,
ich meine, wenn das stimmt, ich habe wirklich gesagt, okay, keine Ahnung, ob das stimmt. It sounds weird, keine Ahnung, sehr merkwürdig. Aber hey, das habe ich verstanden. Wenn das stimmt, dann habe ich hier Heiliger Gral, dann bin ich ab jetzt immer safe. Und das bin ich. Weil egal, was mir passiert, ich habe immer Antworten. Ich habe immer eine Strategie. Und das ist nicht immer Ponyhof, auch bei mir noch nicht. Aber ich habe immer Antworten. Und das macht mich so happy. Das macht mich handlungsfähig.
Ja.
Und das finde ich, also gerade im unternehmerischen Bereich, zu wissen, okay, es läuft zwar nicht so, aber ich weiß, wie es geht.
Ja. Und da gibt's ja auch in deinem Podcast ein paar schöne Anleitungen. Ich habe gesehen, Samenpflanzen für schöne Haare zum Beispiel, fand ich ganz spannend. Also du greifst ja da wirklich so ganz viele Alltagssituationen auf, Wünsche von Menschen. Wie kann ich das erreichen? Eine gute Beziehung, schöne Haare. Also es gibt bei dir im Podcast, der heißt übrigens Karma mal so machen, also nicht kann man mal Karma mal so machen. und da gibt es unglaublich viel, wo man wirklich mal sich damit auseinandersetzen kann, wie diese Prinzipien funktionieren. Und ich glaube, wie du sagst, es geht darum, sich dem anzunähern, es nicht gleich perfekt machen zu wollen, was ja auch wieder so ein Verhinderer ist, so das Thema Perfektionismus. Und da wirklich mal anzusetzen und zu schauen, stimmt's denn? Also wirklich mit dieser Hypothese mal hinzugehen, das, was die Eva sagt, das will ich jetzt doch einfach mal überprüfen. Und das ist wahrscheinlich der beste Ansatz, mit dieser Neugier da mal ranzugehen, mit dieser auch kindlichen Entdeckerfreude zu schauen, ist da was jetzt tatsächlich dran? Also von daher, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weitersprechen. Das ist so ein spannendes Thema. Was sind denn gerade deine nächsten Projekte, die in der Pipeline stehen? Wir haben von dem Buch gehört. Was gibt's denn noch bei dir auf der Agenda?
Ich habe im Moment tatsächlich einige Eisen im Feuer. Also ich möchte im Moment, ich schreibe an einem Buch, also das Buch für die Grundlagen kommt jetzt raus und das, glaube ich, wird vielen Leuten helfen. Ich arbeite am Thema zu Karmic Parenting, weil Elternsein ist toll, aber auch nicht immer Ponyhof. Und da gibt es viele Herausforderungen und die kann man, ich habe eine Tochter, die ist jetzt fast 19, mache das seit 15 Jahren, also ich habe das wirklich mit ihr entwickelt und habe ein fantastisches Kind, das fantastische Sachen macht und mit dem ich immer sehr glücklich war. Und das gebe ich gerade weiter, das versuche ich gerade aufzuschreiben für die verschiedenen Phasen im Elterndasein, also die Anwendung darauf auf die Elternschaft. Und dann werde ich im nächsten April beim Entrepreneur-Kongress, beim Founder Summit sein und hoffe, mit vielen Entrepreneurs auch zu reden, weil ich glaube, die jungen Unternehmer, die wissen das eh schon, die brauchen nur einen guten Grund.
Mhm.
Ja, und das sind so meine nächsten
zwei. Ja, und auch ein handfestes Werkzeug. Ich glaube, viele wissen eigentlich, wie es gehen könnte, aber ihnen fehlt vielleicht noch so das ein oder andere Handwerkszeug, um es wirklich in die Realität zu bringen, um es auf den Boden zu bringen. Ja,
ja, und ich habe am 12. September eine Veranstaltung in Frankfurt, eine Live-Veranstaltung. Habe ich das Haus Gallus gemietet, ein sehr historisches Haus, wo auch die Auschwitz-Prozesse mal stattgefunden haben. Also ein großer Saal. Da glaube ich, was cool ist, dass man sich mal live trifft. Wir sind ja in diesem elektronischen Zeitalter, wo man sich immer nur einen kleinen Kasten sieht. Und ich wollte unbedingt ein Live-Event machen, dass man mal zusammenkommen kann, weil viel im Subtext auch passiert, den man online nicht leisten kann. Und das ist am 12. September, da geht es um Beziehungen, also Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, private Beziehungen, Liebesbeziehungen, Beziehungen zu Kindern, Beziehungen zu Eltern. Das ist das große Thema am 12. September. Aber danke, dass du fragst.
Sehr, sehr schön. Und für die Folge danach hören, einfach mal auf deine Webseite gehen, da findet sich sicherlich das eine oder andere auch noch. Ich danke dir, liebe Eva, für unser spannendes Gespräch. Ich glaube, wir hätten den Bogen noch viel weiter spannen können, aber irgendwann ist auch mal der Kopf dann voll und es geht letztendlich darum, mal die Dinge in kleinen Häppchen auch zu verdauen. Und letztendlich hat es mir aber auch wieder gezeigt, dass dieses Werkzeug einfach so eine wunderbare mir eine Handlungsstrategie gibt, um eine neue Zukunft zu gestalten, um eine neue Welt hier echt auf den Boden zu bringen. Und es hat mich wieder sehr inspiriert, da mit dir drüber zu sprechen, weil ja, es einfach genau darum geht, diese Zukunft zu gestalten, von der wir noch gar nicht wissen, wie wir dorthin kommen. Viele von uns spüren die Zukunft, wie sie aussehen könnte. Die haben auch so ein klares Bild vor Augen, aber dieser Weg dorthin, der besteht ja jetzt erstmal daraus, ja, auf unentdecktem Land mal zu wandeln, mal Dinge auszuprobieren. Und da ist jeder, der so ein bisschen Anleitung geben kann, so ein bisschen Unterstützung geben kann, natürlich sehr willkommen. Ich danke dir, dass du dabei warst und das letzte Wort geht an dich.
Ah, okay. Ja, also vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, das zu teilen. Ich habe gerade gedacht, das Schöne ist ja, wir sind immer sehr unsicher, was die Zukunft angeht. Und es ist ja auch, ne, wir wissen nicht wirklich, was passiert. Aber mit Karmic Management habe ich eine Handhabung, weil ich kann meine Zukunft gestalten. Weil wenn ich heute das Richtige tue, muss übermorgen das Richtige zu mir zurückkommen. Und das andere Coole ist, weil Samen wachsen, ist das, was zurückkommt, auf jeden Fall viel, viel cooler und größer und unvorstellbarer, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Das heißt, ich weiß, dass ich meine Zukunft gestalten kann. Ich weiß, dass sie gut wird, wenn ich jetzt das Richtige tue. Und ich weiß, dass sie meine Erwartungen übertrifft. Und das ist natürlich ein beruhigender Blick in die Zukunft als Unternehmer und als Privatperson. Und das macht Spaß. Probieren.
Ja, danke schön. Wir verlinken natürlich alle Infos zu dir hier unter dieser Episode und freuen uns natürlich, wenn du auch diesen Podcast abonnierst oder unser beider Podcast.
Na klar.
Genau. Gut, danke schön, liebe Eva. Und ja, auch ein Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis hier mitgehört haben. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.